So schön, mit euch dort zu sein. Ich weiss, ich Land wieder mal. Beim Ahnen kann ich denke, so die erweiterte Familie wieder zu sehen am Sonntagmorgen. Das ist gut, dass wir hier sind heute Morgen. Was wir machen, ist, wir uns einfach um Jesus versammeln und schauen, was passiert. Vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal so Rückenschmerzen bekommen. Ich glaube, etwa 4 Jahre her. Hat es mir auch hinten recht angefangen weh machen, sodass ich wirklich immer mehr eingeschränkt war in meiner Bewegungsfreiheit. Und gemerkt habe, viele Bewegungen sind mega mühsam und verursachen wirklich ein Stechen da hinten. Und ich habe gedacht, so alt bin ich doch noch nicht. Ich war etwa 22 gewesen, als ich die Predigt im Next Gen gehalten habe. Bei den Jugendlichen haben mich alle komisch angeschaut, Rückenweh. Aber die sind da gewesen, ich habe nicht gewusst, was es liegt. Und sie sind stärker geworden und nicht schwächer. Und am schlimmsten ist es gewesen, wenn ich noch in meinem Auto reingesessen bin, so die Bewegung von hinten runtergehen, das ist wirklich, das hat mir recht weh gemacht beim Rücken. Und ich habe nicht gewusst, an was es liegt. Ich habe damals meine Freundin, meine Frau heute zugezogen, die Krankenschwester in der Ausbildung dort war. Und sie hat auch nicht genau können sagen, an was es liegt. Sie war auch frisch in der Ausbildung, das muss man auch sagen. Heute würde das wahrscheinlich anders aussehen. Dann habe ich schon überlegt, soll ich zum Arzt gehen? Weil es ist kein Zustand, so weiterzuleben. Ich fühle mich wirklich, wenn man so Schmerzen hat, ständig, man ist einfach nicht mehr frei fürs Leben, nicht mehr bereit, um die Sachen anzugehen, die einem erwarten. Glücklicherweise bin ich nicht zum Arzt gegangen. Meistens sagen die sowieso nur, ah ja, stillhalten bitte, 2-3 Wochen warten und 200 Franken. Nein, wir haben gute Ärzte, ich bin froh darum. Aber ich musste nicht zum Arzt müssen gehen, weil eine einzige Übung hat gelangt und die Rückenschmerzen sind weggegangen. Und zwar habe ich seit langem wieder mal diese Übung gemacht. Es hat damals nicht so ausgesehen. Also der Silvan lacht mich heute noch aus. Er sagt, man muss mit der Handfläche am Boden kommen. Da bin ich noch weit davon entfernt. Aber ich bin damals vielleicht etwa so noch gekommen. Weil ich habe seit dem Schulturnen keine einzige Dehnübung mehr gemacht. Ich habe das im Schulsport immer so unnötig gefunden. Als Kind und Jugendlicher braucht das der Körper wahrscheinlich auch noch nicht so. Und ich habe immer gedacht, wieso Zeit verschwenden, anstatt ein tolles Match zu machen, noch lange dehnen. Und sobald ich aus der Schule war und mir keiner mehr gesagt hat, du musst das machen, habe ich es auch nicht mehr gemacht. Und habe so weitergelebt und Sport gemacht, aber dehnt habe ich wirklich nicht mehr, weil ich habe das unangenehm gefunden. So das Abziehen und Aushalten, oder? Man muss die Spannung aushalten, es ist eigentlich unangenehm, so ein leichter Schmerz, ein Brennen. Und ich habe das nicht mehr gesehen. Aber ich habe gemerkt, das löst ja meine ganzen Rückenprobleme. Meine Bänder haben sich wie verhärtet. Und es hat es gebraucht, dass ich so eine Dehnübung mache. Und ich glaube, das ist nicht nur körperlich der Fall, dass wir das brauchen. Aber dass wir jetzt heute Morgen gerade mal mit dabei sind, stehen doch mal alle auf, wir machen so 2, 3 Dehnübungen miteinander. Es hat 2 Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass dir wieder ein bisschen frischer sind für den Rest der Predigt. Und der zweite Vorteil ist, ihr könnt euch besser merken, was ich sage, weil es baut auf dem auf. Also, Die Jungen haben gut mitgemacht, auch 10 Jahre vor 2 Wochen am Sonntagmorgen im ICF Basel. Jetzt machen wir doch zusammen mal die Übung, wo man so runterzieht. Einfach runterziehen, möglichst gegen Boden. Ein bisschen wippen, 10 Sekunden aushalten oder ein bisschen mehr. Merkt ihr, dass ihr schon ein bisschen runterkommt und sich löst im Rücken? Sehr gut. Es tut doch gut, oder? Man spürt den Körper ein bisschen. Die Übung ist auch noch gut, was so die ganze Seite dehnt. Yes. Hey, das sollte man öfters machen mit euch. Ich sehe, ihr seid da dabei. Noch die andere Seite, sonst fährt man so ein bisschen einseitig. Das ist nicht gut. Ja, yeah, Brandy, super. Ich sehe, die Ambitionen sind da. Die Ambitionen. Eine letzte Übung noch ein bisschen für den Arm. Da kann man so hinten nehmen und dann in die ganze Schulter und Arm. Sehr gut, noch die andere Seite. So, tut das gut, oder? Ja, cool. Hey, die haben super mitgemacht. Ich glaube, wir müssen hier öfters so eine Fitnessstunde machen mit euch. Das hat Potenzial. Genauso wie so Stretching-Übungen den Körper können lösen und in eine neue Bewegungsfreiheit einführen, glaube ich, gibt es noch andere Bereiche, wo wir Stretching-Übungen machen sollten. Zum Beispiel, es gibt so einen seelisch-emotionalen Bereich. Wenn du da bist und sagst, wenn irgendwie die Arbeitskollegin dir mal ein schlechtes Feedback gibt und deine Faust schon anfängt zu zucken, weil du das nicht aushaltest und dann am liebsten gerade eine zurückgeben willst, dann merkst du vielleicht, dass deine Emotionen mal eine Stretching-Übung könnten vertragen, oder? Oder wenn deine Kinder wieder rufen und du denkst, oh nein, oh nein, oh nein, dann merkst du vielleicht, okay, deine Nerven sind ein bisschen verkürzt, die brauchen wieder eine Dehnübung. Ganz einfach ist, nächstes Mal, wenn jemand kommt und etwas von dir will oder ein bisschen mühsam ist, dann musst du einfach dir zureden innerlich, okay, ich halte das jetzt aus, oder? Gleich wie hier, ich halte das aus. Ich hau nicht gerade zurück, ich rufe nicht gerade blöd zurück, sondern ich halte die emotionale Spannung aus und ich probiere normal im Gespräch zu bleiben. Wenn du solche Übungen machst, das hilft dir, gute Beziehungen zu führen oder tragfähige Beziehungen, was nicht gerade eskaliert, wenn es emotional mal ein bisschen angespannt wird. Und es gibt es noch für einen dritten Bereich. Ich sage für so einen geistlichen Bereich von unserem Leben. Genauer genommen für unser Gebetsleben gibt es auch so Stretching-Übungen, die uns helfen können, in eine neue Bewegungsfreiheit zu kommen, die uns helfen können, in eine neue Weite zu kommen. Genau, wenn wir so, wie unser Körper in eine neue Weite kommt, wenn wir beweglich bleiben und beweglich sind. Wir sind in dieser Serie mit den Psalmen beten. Und ihr habt schon zwei Predigten dazu gehört. Letzte Woche zu den Tora-Psalmen, die Woche vorher zu den Geschichtspsalmen. Und Psalmen sind ja wirklich ein unglaubliches Buch in der Bibel. Es ist mittendrin, also man kann eigentlich sagen, wenn du die Bibel aufschlägst, im Herz von der Bibel triffst du auf Psalmen. Jetzt ist gerade der Hesekiel gekommen, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich habe hier, es hat hier auch noch die Apokryphe drin, also es ist nicht ganz... Aber normalerweise, wenn du die Bibel in der Mitte aufschlägst, kommst du direkt zu den Psalmen. Es ist das Buch mit den meisten Kapiteln, 150 verschiedene Gebete und Lieder und Gedichte sind da drin, wo Leute sich gegenüber Gott ausgedrückt haben. In egal was für eine Situation, dass sie drinnen sind. Die haben, wie gesagt, schon zwei Beispiele gehört, aber wir haben ja noch viel mehr Psalmen drinnen. Zum Beispiel Lobespsalmen, wenn Leute sagen, hey, Gott ist so gut, lasst uns ihn einfach arbeiten, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und das sind oft so Psalmen, wo die Autoren gerade die ganze Welt einladen und sagen, kommt alle, lasst uns Gott loben. Wir haben aber auch Klagepsalmen dort drinnen, wo Leute aus tiefster Not, aus einem tiefsten Leid raus, Begegnung mit Gott suchen und ihm das klagen, was passiert ist und erleben, wie Gott ihnen dort drin begegnet. Wir haben Rachepsalmen, wo Leute Leid angetan worden ist und sie sind verletzt und wo sie mit dieser Verletzung zu Gott gehen und mit der ganzen Wut, die im Herz ist und Gott am Anfang sagen, ich würde die Leute am liebsten an die Wand klatschen, wo sie ihren ganzen Frust, ihren ganzen Hass gegenüber diesen Menschen, die ihnen das angetan haben, Gott vor die Füße legen. Und auch dort erleben, wie Gott ihnen mitten in dem begegnet. Wir haben auch Psalmen, die über die Schöpfung staunen oder quasi Gott hinter ihm als Schöpfer sehen. Wo davon reden, wow, so weit wie die Wolken gehen, so weit geht deine Treue. Oder der Gott, der die Berge gemacht hat, auf ihm können wir stehen, so fest ist er. Wir haben eine ganze Palette an Psalmen. Der Punkt dahinter ist, egal was wir in unserem Leben erleben, egal was für eine Situation das mit drinnen stehen in den Psalmen, finden wir Gebet von Leuten, die das auch erlebt haben, die ähnliche Sachen erlebt haben, die mit dem zu Gott gegangen sind und in dem Innen eine Begegnung mit Gott hatten. Das ist die ganze Kraft von diesen Psalmen. Und Jesus hat das als sein Gebetsbuch gehabt. Als jüdischer Bub hat Jesus gelernt, Psalmen beten. Und hat die auswendig gelernt. Und bei ihm war es nicht einfach so ein auswendig lernen, wie bei mir französisch Wörtli, oder? Was heisst Avion, Flugzeug, Maison, Haus, Je Maison, Ich Haus oder so Sachen, sondern das war eine Art, wo man wirklich das zu seinem eigenen Gebet gemacht hat. Wo das tief ins eigene Herz gekommen ist. Das merken wir am besten daran, dass dort, wo Jesus am Kreuz hängt, der schlimmste Moment, den ein Mensch erdulden kann, von der Folterung, von der Qualen, vom Schmerz, gleichzeitig, dass er die Last von der ganzen Welt auf sich hat. Es gibt keinen schlimmeren Moment, den man ertragen könnte. Und was kommt aus dem Herz von Jesus unter anderem? Es kommen Psalmen. Man merkt, wie tief das bei ihm drinnen war. Dass er selbst in so tiefen Moment einfach der Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht hat er da noch weitergebetet. Überall dort, wo das durchgeht. Und das ist der Wunsch auch für uns, durch die Predigtserie, dass wir als Kirche wachsen können in in die Psalmen hinein und das zu unseren Gebeten machen können. Weil das wird unser Herz in eine neue Weite führen. Es ist noch ein paar Jahre weiter zurück als meine Rückenschmerzen, als ich an einem Herbsttag, ich glaube es war im Oktober, 2010, 11 oder 12, irgendwann dort rum, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist ein bisschen zurück, bin ich an einem Herbstmorgen in Lausen auf einen Hügel gelaufen, Richtung Liestel, so der Hügel, es sieht ein bisschen ähnlich aus wie hier. Ich habe leider kein Bild gefunden von dem. Es hat oben noch einen Bauernhof. Und wenn man dort oben auf die Wiese läuft, sieht man so richtig Ittigen über ganz Lausen. Es war ein Morgen gewesen. Ich habe vorher gerade oben hinter mir gehabt, oder auch eine unruhige Nacht. Ich weiss nicht mehr, was alles meine Sorgen waren, aber ich weiss, ich hatte Sorgen gehabt. Und gleichzeitig bin ich wieder mal umgekehrt. Ich glaube, ich habe irgendetwas geschaut, Richtung Erotik, Pornografie, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass du schon wieder umgekehrt bist. Und nach dieser Nacht bin ich an dem Morgen dort hochgelaufen. Ich habe gedacht, bevor ich in den Tag gehe, muss ich einfach noch zu Gott kommen mit dem Ganzen, was passiert ist. Ich kann so nicht in den Tag gehen. Und ich habe meinen Rucksack gepackt, bin mit dem ganzen Rucksack schon bereit, für nachher zum Weitergehen, bin ich auf den Hügel hochgelaufen, habe meine Bibel im Rucksack gehabt, die hier. Und als ich dort oben ankomme, wollte ich anfangen zu reden und Gott mein ganzes Leid klagen. Meine ganze Sorge ihm anlegen. Und ich habe dort in dem Moment etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe, bis dann und seither auch noch nie in diesem Ausmaß. Und zwar, als ich anfange zu reden, oder will anfangen zu reden, das Wort ist mir auf der Zunge, kommt der scharfe Gedanke, Timon, sag nichts. Timon, bist still. Und ich denke, was, Gott? Ich will beten und du sagst mir, ich soll still sein, das habe ich noch nie erlebt. Und kommt doch, Timon, bist still und lese Psalm. Und ich dachte, nein, wieso ein Psalm lesen? Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, ist so Psalmen sind das Buch, wo ich am wenigsten Zugang hatte von der ganzen Bibel. Ich habe Geschichten von David mögen, die von Jesus und so, aber Psalmen, die paar netten Liedchen, haben mir nichts gesagt. Und Gott sagt, doch Timon, jetzt sag du nichts und lese Psalm. Ich dachte, ja okay, ich habe die Bibel aufgeschlagen bei den Psalmen. Ich habe so einen gelesen. Und es war wie so eine Dehnungsübung. Irgendwie, ich bin so mit dem verkrampften Herz aufgekommen und ich habe gemerkt, ja, es löst sich ein bisschen etwas, es ist eigentlich noch gut, aber es ist ein bisschen mühsam. Dann bin ich fertig mit dem Psalmlesen. Ich habe gefunden, ja, ist eigentlich noch okay. Bin fertig und dachte, so, dann kann ich jetzt sagen, was mir auf dem Herzen ist. Und ich merke, wie Gott das zweite Mal sagt, nein, lies den Psalm nochmal. Lies ihn nochmal. Und ich bin wieder bildlich an denen gewesen. Und ich habe gemerkt, hey, ich komme schon ein bisschen weiter runter. Ah, der Psalm ist eigentlich noch schön. Ist noch schön, was dort drin steht. Kraftvoll irgendwie. Und dann bin ich fertig und dachte, okay, Gott, jetzt kann ich endlich erzählen, was gestern so passiert ist und was ich brauche für den Tag heute von dir. Und Gott sagt, nein, lies den Psalm nochmal laut vor. Und ich lese den Psalm zum dritten Mal, nimm die Bibel und mache die Übung nochmal, komme nochmal weiter runter. Und ich merke, wie beim dritten Mal laut lesen, die Worte aus dem Psalm zu meinem eigenen Gebet werden. Ich merke, wie diese Worte mein Herz auftun. Ich bin mit so einem engen, harten Herz, wie meine Bänder dort am Anfang von der Geschichte mit meinem Rücken, wie so hart und zusammengezerrt, bin ich dort aufgekommen mit einem solchen Herz. Und Gott hat mich darin angeleitet, endlich mal einen Psalm zu meinem Gebet zu machen und ich erlebe, wie mein Herz aufgeht. Wenn ich plötzlich mich nicht nur mehr drehe um die eigenen Sorgen und das, wie das schief gegangen ist, sondern ich in so ein Gebet einsteige und das mein Gebet wird. Und ich weiss noch heute, was dort drin steht. Wo der Psalmist singt oder betet, Gott, deine Gnade ist so weit, wie der Himmel geht. Und ich bin dort oben auf dem Hügel und ich sehe den Himmel. Deine Gnade ist so weit, wie der Himmel geht. Und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken gehen. Und man sieht, wie die Wolken vorbeiziehen und ich sehe nicht, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Und wie der Mann singt, ich wünsche mir, dass alle Nationen das erfahren können oder zu Gott kommen und den Gott anbeten. Und ich fange an, dass das mein eigenes Gebet wird und dass das plötzlich wichtiger wird als das, wo ich herkomme und das, was mir vor dem Herzen war. Ich habe dort so eine eigene Lektion bekommen von Gott zu diesem Thema. Ich sage nachher auch noch, wieso. Oder das vielleicht einen speziellen Grund hat. Auf jeden Fall habe ich dann später gemerkt, dass ich ja gar nicht der Einzige bin, der Psalmen zu seinem Gebet gemacht hat. Weil dort, wo ich aufgewachsen bin, habe ich das nicht so gekannt. Ich habe gemerkt, dass das ja schon eine lange Tradition hat. Dass zum Beispiel der Dietrich Bonhoeffer ein ganzes Büchlein über das geschrieben hat. Es ist also ein Dünst, das kann man schnell lesen, aber es ist kraftvoll. Ich weiß nicht, wer kennt von euch den Dietrich Bonhoeffer? Ich denke, die meisten haben schon mal von ihm gehört. Ja, cool. Er hat ja im Zweiten Weltkrieg gelebt und hat schon recht früh entdeckt, dass es nicht gut kommen kann mit dem Hitler. Wo andere Christen das vielleicht noch nicht so gesehen haben, hat er schon bald gesagt, hey, das kommt nicht gut, wenn einer alle Macht auf sich zieht. Ein Führer müsste eigentlich zu den Autoritäten leiten, vom Vater, vom Richter und vom Lehrer. Das sind die Autoritäten, die der Bonhoeffer anerkannt hat. Und nicht einfach alles auf sich ziehen. Wir folgen nur einem noch, das ist Jesus. Er hat schon früh von dem gewarnt. Und er war auch einer, der schon früh angefangen hat, auszusprechen. Er hat mal eine Radioansage gemacht, wo er sich klar gegen die Art von Denken und so weiter vom Hitler geäussert hat, dass die Sendung abgebrochen worden ist. Er hat dann irgendwann auch ein Redeverbot bekommen und so. Und 1940, das haben wir vorher gerade noch kurz recherchieren können, 1940 hat er noch das Büchlein rausgebracht. So als letzte Schrift, die er, glaube ich, selber so zusammengestellt hat. Nachher hat man noch andere Sachen von ihm, also haben andere Leute noch zusammengestellt. Aber das ist das, was er noch rausbringen konnte, so als letzte Schrift, bevor er dann auch ins Gefängnis gekommen ist, 2 Jahre später oder 3 Jahre später. Und er schreibt dort innen, das ist auch für die Zeit, müsst ihr euch vorstellen, im Deutschen Reich, wo alles gegen die Juden geht, schreibt einer über das Gebetsbuch der Juden und sagt, anhand von dem müssen wir lernen beten als Christenheit. Anhand von dem lernen wir beten. Er ist hier im Gefängnis Tegel, sieht man ihn, mit 4 anderen Leuten, wo er schon inhaftiert war. Er hat schlussendlich auch das grösste Opfer gebracht, das man kann. Er hat sein Leben gegeben im Kampf gegen Nationalsozialismus und für eine Nachfolge von Jesus, kann man sagen. Und wir werden uns heute ein bisschen mit ihm beschäftigen, mit dem, was er gesagt hat. Und zwar möchte ich gerade ein Zitat vorlesen von ihm. Er sagt, der Psalter ist die große Schule des Betens überhaupt. Wir lernen hier erstens, was Beten heißt. Aufgrund des Wortes Gottes beten, aufgrund von Verheißungen beten. Christliches Gebet steht auf dem festen Grunde des offenbarten Wortes und hat nichts zu tun mit vagen, selbstsüchtigen Wünschen. Aufgrund des Gebetes des wahren Menschen Jesus Christus beten wir. Das meint die Schrift, wenn sie sagt, dass der Heilige Geist in uns und für uns betet, dass Christus für uns betet, dass wir nur im Namen Jesu Christi recht zu Gott beten können. Spannende Auslegung von dieser Stelle. Das ist im Neuen Testament. Wir lernen aus dem Psalmengebet zweitens, was wir beten sollen. So gewiss der Umfang des Psalmengebets weit über das Maß der Erfahrung des Einzelnen hinausgeht, so betet dieser doch im Glauben das ganze Christusgebet. Das Gebet dessen, der wahre Mensch war und allein das volle Maß der Erfahrungen dieser Gebete hat. Drittens lehrt uns das Psalmengebet als Gemeinschaft zu beten. Der Leib Christi betet und als Einzelner erkenne ich, wie mein Gebet nur ein kleinster Bruchteil des ganzen Gebetes der Gemeinde ist. Ich lerne das Gebet des Leibes Christi mitbeten. Das hebt mich über meine persönlichen Anliegen hinaus und lässt mich selbstlos beten. Und dann ein wichtiger Satz, je tiefer wir in die Psalmen wieder hineinwachsen und je öfter wir selber gebetet haben, desto einfacher und reicher wird unser Gebet werden. Je tiefer wir in die Psalmen wieder hineinwachsen und je öfter wir selber gebetet haben, desto einfacher und reicher wird unser Gebet werden. Der Bonhoeffer sagt, übersetzt für unseren Kontext heute wie, Psalmen sind wie die Stretching-Übungen für uns, die unser Gebetsleben in eine neue Weite hineinführen, die unser Herz und unser Gebet reich werden. Weil wenn ein Psalm zu deinem eigenen Gebet wird, dann wird das etwas, was dein Herz sich wünscht. Dann wird das etwas, was Teil wird von dir, was dich erweitert. Und jetzt sagst du vielleicht, wie ich lang gesagt habe, ja, aber ich will lieber einfach das beten, was auf meinem Herz ist. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo man nie eigentlich vorbetete Gebet gesprochen hat, sondern alles immer selber betet hat, was einem gerade auf dem Herz war. Es war auch ein bisschen eine gute Gegenbewegung gegen gewisse Strömungen, die nur noch vorgeschriebene Sachen abbetet haben. Aber man ist dann vielleicht wie auf der anderen Seite vom Ross runtergefallen. Und darum ist mir nie in den Sinn gekommen, dass ich einen Psalm beten könnte, bis Gott mir auf dem Hügel oben mal sagt, Timon, jetzt halt mal dein Maul und nimm einen Psalm und mach das zu deinem Gebet. Also Gott hat mich da wie mal darauf auflöpfen, dass ich das überhaupt mache. Und eigentlich hat es eine mega Kraft. Wir lesen hier dazu gerade noch ein zweites Zitat von Bonhoeffer, wo er das thematisiert. Er sagt, es ist ein bisschen scharf formuliert, Es kommt also nicht darauf an, ob die Psalmen gerade das ausdrücken, was wir gegenwärtig in unserem Herzen fühlen. Vielleicht ist es gerade nötig, dass wir gegen unser eigenes Herz beten, um recht zu beten. Nicht, dass wir gerade beten wollen, ist wichtig, sondern warum Gott von uns gebeten sein will. Wenn wir auf uns allein gestellt wären, so würden wir wohl auch vom Vater unser oft nur die vierte Bitte beten. Das ist, und gib uns unser täglich Brot. Das war auch bei mir wahrscheinlich etwas so. Aber Gott will es anders. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Und das ist das, was ich dort oben auf dem Hügel erlebt habe. Ich war einfach wieder mit der gleichen Lier zu Gott gekommen. Hat mich kreist um die Sorgen. Und wie er auch gesagt hat, meistens würde er mir wahrscheinlich einfach die Bitte für uns und gib uns unser täglich Brot beten. So Gebet in dem Stil. Ich glaube, mein Gebetsleben wäre ziemlich ähnlich. 90% Gott, bitte gib mir das, mach doch das. 5% vielleicht danke für das und 5% und bitte vergib mir noch das und das. Aber die Psalmen bringen uns in so eine neue Weite rein. In so eine andere Fülle, die unser Herz erzieht, die unser Herz bewegt, zu etwas viel Schönerem und Grösserem ahnen. Und das ist die ganze Kraft von dem. Und wir beschäftigen uns ja heute noch speziell mit den Bußpsalmen, wo Leute Schuld erlebt haben oder selber eben etwas begangen haben und dann aus dieser Schuld zu Gott kommen. Und die Psalmen haben auch eine besondere Kraft und man könnte eigentlich sagen, sie sind auf dem Fundament von dem neutestamentlichen Verständnis aus dem Johannesbrief. Lesen wir noch die Stelle zusammen, wo der Johannes schreibt, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Man könnte sagen, die Bußpsalmen sind auf dem Verständnis von diesem Text, also man kann sie eigentlich aufgrund von diesem neutestamentlichen Text verstehen, dass Gott Licht ist. Bei ihm gibt es keine Finsternis. Bei Gott gibt es nicht mal das geringste Böse, nicht ein kurzer Gedanke kommt Gott, der irgendetwas Böses enthält. Er ist einfach nur gut, fertig. Er ist nur heilig, nur rein. Und wir sind aufgefordert, so vollkommen zu werden wie er. Wir folgen ihm nach. Und Johannes sagt, schaut, wir können nicht in der Finsternis bleiben, wenn wir dem guten Gott nachfolgen, der im Licht ist oder wo Licht ist. Er ist Licht. Und Bußpsalmen helfen uns jetzt genau in dem drinnen. Der Punkt ist, der Johannes bringt es zur Sprache. Wir lügen, wenn wir sagen, alles läuft gut. Wir lügen, wenn wir meinen, wir haben keine Sünde mehr in unserem Leben. Selbst wenn wir Jesus schon lange nachfolgen, gibt es immer wieder die Momente, wo wir eine Abzweigung falsch nehmen, wo nicht dort durchgeht, wo Gott sich gedacht hat. Sünde heisst auch Zielverfehlung. Wir haben das, was Gott sich gedacht hat, für unseren Umgang mit dem Mitmensch, für unsere Familie, für unsere Ehe, für unseren Arbeitsplatz, was auch immer, haben wir verfehlt. Und der Punkt ist jetzt, was machen wir mit dem? In meinem Leben ist es so, dass das täglich passiert, dass ich täglich irgendwann immer wieder falsche Abzweigung nehme. Dass ich, anstatt dass ich Leute segne, wenn ich unterwegs bin, dass ich in meinen Gedanken über sie urteile und verurteile. Anstatt dass ich sage, hey Gott, ich bitte dich, dass sie persönlich kennenlernen darf, dass sie einen guten Tag geht und so weiter. Anstatt dass ich einfach grundsätzlich sage, danke für meine Frau und ihre Schönheit, dass man doch wieder mal irgendeine andere Frau begehrt und du denkst, nein, eigentlich, Gott, hast du mich ja gesegnet. Oder dass man doch wieder eine Lüge ausspricht, obwohl wir berufen sind, zum Wahrheit zu sagen, auch wenn es mal schwierig ist. Dass Hass in unser Herz kommt oder sonst schlechte Gedanken. Es passiert so schnell. Und die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern wie wir damit umgehen. Das ist die grosse Frage. Und an dem scheidet sich eigentlich auch alles. Wie gehen wir mit dem um, wenn wir wieder umgekehrt sind? Und ich möchte dazu auch nochmal ein Zitat lesen Nein, ich möchte zuerst etwas zum David sagen. Genau, das habe ich in Basel ein bisschen anders gemacht. Der König David wird in der Bibel ja als Mann nach Gottes Herz beschrieben. Und wir alle, oder die meisten von uns, kennen wahrscheinlich die Geschichte von ihm. Seine Lebensgeschichte, wo viel Gutes drin vorkommt. Aber wir wissen auch um den krassen Bruch in seinem Leben, wo er sich eine Frau genommen hat von einem von seinen Offizieren. Mit ihr geschlafen, sie ist schwanger worden. Er wollte es vertuschen. Und schlussendlich ist auf Befehl von David ist dann der Offizier ums Leben gekommen, weil er ihn an die vorderste Front geschickt hat. Also ein riesen Schlamassel, den David hier angerichtet hat. Ich glaube, die meisten von uns können sagen, okay, so weit gegangen bin ich noch nie, dass ich jemanden umbringen und so weiter. Aber Gott, trotzdem sagt Gott von ihm, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich glaube, was der David dort auch auszeichnet, ist die Art, wie er immer wieder umkehrt zu Gott. Die Art, wie er immer wieder zu Gott zurückkommt. Nachdem der Nathan ihn auf das hingewiesen hat, hat der David zwei Psalmen verfasst. Das sind eigentlich die bekanntesten Bußpsalmen. Ich lese euch hier kurz einen Teil vor aus dem 51. Psalm, den David nach dieser Geschichte verfasst hat. Und hört euch mal an, überlegt euch mal den Mann hinter dieser Geschichte und was in seinem Herz passiert ist. Der Psalm ist überschrieben mit einem Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Der David sagt, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat. Und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Sünde und meine Missetat ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich wieder schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und so weiter. Merke, der gebrochene Mann, der checkt hat, was er eigentlich alles zerstört hat mit diesen Daten. Wo er darum fleht, dass Gott in ihm wieder, dass er ihn wieder reinwäscht und ein neues Herz gibt und der Heilige Geist nicht von ihm nimmt und mit ihm weitergeht. Und ich glaube, das ist das, was uns Christen auszeichnet. Der Punkt ist nicht, dass wir sündlos sein können. Aber die Art, wie wir mit dem umgehen, dass wir wieder aufstehen können, das von Gott bringen, ehrlich sind und vorwärts machen. Und jetzt noch das letzte Zitat von Dietrich Bonhoeffer zu diesen Bußpsalmen. Er bemerkt, sehr spannend, seltener als wir erwarten, begegnet uns im Psalter das Gebet um Vergebung der Sünden. Die meisten Psalmen setzen die volle Gewissheit der Vergebung der Sünden voraus. Das mag uns überraschen, aber auch im Neuen Testament verhält es sich nicht anders. Es ist eine Verkürzung und Gefährdung des christlichen Gebetes, wenn es ausschließlich um die Vergebung der Sünden kreist. Es gibt ein getrostes Hinter-sich-Lassen der Sünde um Jesu Christi willen. Dennoch fehlt im Psalter keineswegs das Bußgebet. Die sogenannten 7 Bußpsalmen, aber nicht nur sie, führen uns in die ganze Tiefe der Sündenerkenntnis vor Gott. Sie helfen uns zum Bekenntnis der Schuld. Sie lenken unser ganzes Vertrauen auf die vergebende Gnade Gottes. Also er sagt, hey, eigentlich seltener als wir denken, kommen die Psalmen vor. Aber sie sind da und sie haben ihre Kraft. Und der Bonhoeffer sagt eigentlich, die Kraft der Bußpsalmen ist erstens, sie helfen uns zuerst mal die Sünde erkennen. Oder manchmal ist man sich gar nicht bewusst, was man gemacht hat oder vielleicht auch, wie weit weg das unser Herz ist von dem, was Gott ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, so schlimm ist das ja nicht gewesen. Aber wenn du dann so einen Psalm betest und merkst, wie heilig Gott ist und wie gut seine Absichten sind und wie weit ich wieder mal weg bin von dem, dann erkennst du, die Erkenntnis kommt über dich und du merkst, ja doch, da ist Sünde in meinem Leben und es ist nicht einfach easy. Es ist weit weg von dem, was Gott sich denkt, und es macht vieles kaputt. Zweitens hilft es uns, den Sünden zu bekennen vor Gott. In diesen Psalmen, wie jetzt der David gerade, sie bekennen ihre Schuld vor Gott. Und das ist wichtig, das hat auch Johannes gesagt, lasst uns unsere Schuld vor Gott bekennen, weil dann ist er treu und vergibt uns. Und das sagt der Bonhoeffer auch als dritter Punkt, wenn wir dann unsere Schuld bekennen, erleben wir die Gnade von Gott und Vergebung. Wenn er uns wieder reinwäscht, wenn er unser Herz wieder stärkt, wenn er uns aufhilft, vielleicht auch auf Frieden machen und Vergebung bitten und wieder weiterzugehen in unserem Leben. Das ist die Kraft der Bußpsalmen. Und mein eigener Psalm, oder wie kann man sagen, der Psalm, der so fest mein Gebet worden ist, dass ich sage, es ist mein Psalm, das ist so ein Bußpsalm. Das habe ich lange gar nicht gewusst. Er ist nicht der klassischste Bußpsalm, aber er bringt das Thema immer wieder. Und da habe ich das erste Mal gebetet, dort in Südfrankreich, in dem Herbstcamp, wo gerade einige von euch gesehen sind, am Strand. Vor vielen Jahren bin ich auf den Psalm gestoßen, Psalm 130. Und ich habe den gelesen. Und ich habe ihn kraftvoll gefunden, aber er war noch nicht gerade mein eigenes Gebet. Und dann habe ich noch das zweite Mal gelesen, dort am Strand. Und dann bin ich wieder rein ins Bungalow gegangen, habe weitergemacht. Und am Tag zwei drauf habe ich ihn wieder gelesen. Und ich habe gemerkt, wie mehr Worte von diesem Psalm mich ansprechen. Und so habe ich die Bibel immer wieder aufgeschlagen. Den Psalm 130 immer wieder vorgenommen. Ich habe ihn in mein Tagebuch geschrieben, mehrfach. Das ist das Tagebuch von diesem Jahr. Ich habe ihn heute Morgen das zweite Mal gefunden. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ihn zweimal abgeschrieben habe. Aber ich habe ihn in meinem Tagebuch schon zweimal abgeschrieben. Einfach weil das so mein Gebet geworden ist und so eine Kraft hat für mich. Und es ist ein Gebet, das ich nicht nur dann bete, wenn Sünde in meinem Leben war, aber gerade auch in diesem Moment hat es seine Kraft. Und ich möchte euch den Psalm aus meinem Tagebuch vorlesen. Dass ihr auch merkt, das kann zu meinem Gebet werden. Das kann in deinem Tagebuch innenstehen. Weil es seine eigenen Worte werden, weil sein Herz sich nach dem sehnt. Ich habe ein bisschen eine andere Übersetzung als dir auf den Blättern. Nachher lesen wir noch die ihr auf den Blättern habt. Das ist die Luther-Übersetzung. Du heißt, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Und es hat schon so viele Momente gegeben, wo ich mich mit den verschiedensten Zielen von diesem Psalm identifizieren konnte. Zeitweise habe ich mehr den ersten Teil mehr gebetet. Gott, hör meine Stimme. Oder dann mehr gebetet, ich warte auf den Herrn, meine Seele wartet auf ihn. Und einmal habe ich gemerkt, hey, du heisst, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden, wenn ich wieder mal umgekehrt bin. Und ich habe gemerkt, Israel steht für das Volk Gottes. Ich gehöre auch zum Volk Gottes. Also Gott wird mich eines Tages erlösen, aus dem Ständigen wieder umkehren. Und ich spreche das aus über meinem Leben und ich bete das und ich freue mich daran. Und es bewegt mein Herz und macht es grösser. Und das ist der Wunsch, dass wir als ganze Kirche auch dort drin wachsen dürfen. Dass wenn wir wieder umkehren, dass wir einen von diesen sieben Bußpsalmen führen können, zu unserem eigenen Gebet machen und erleben, wie Gott uns reinigt. Wie wir unsere Schuld bewusst werden, aber auch gleichzeitig erfahren, wie Gott sie vergibt. Wie wir wieder einen reinen Tisch machen können, aufstehen und weitergehen. Wie der König David. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und während dem Teil vom Worship tun wir dann den Psalm noch miteinander lesen. Jesus, danke, dass wir als deine Gemeinde dürfen vor dir stehen. Danke für die Hilfe, die wir erleben im Psalmengebet. Gerade auch mit den Bußpsalmen, dass wir nicht allein los sind, wenn wieder mal etwas schiefgegangen ist in unserem Leben. Herr, du weißt um unsere Schwachheit, du weißt, wie oft wir umkehren. Und da danke ich dir, dass du uns nicht verurteilst und dass du uns sinnwillig wie Psalmen reichst und sagst, hey, komm wieder zu mir, kehr um, bring dein Herz von mich. Und Jesus, ich bete für uns als ICF Basel, Baseland und Lörrach, besonders auch gerade für alle, die heute hier sind, dass wir dürfen, dass unser Gebetsleben darf bereichert werden durch die Bußpsalmen und unser Herz in eine neue Weite kommen, eine neue Bewegungsfreiheit, in einen neuen Reichtum. Dass wenn wir wieder umgekehrt sind, dass wir umso tiefer dürfen umkehren zu dir und unser Herz nochmal umso fester bei dir festmachen. Und danke, Jesus, dass du auch heute Morgen den Leuten zusprichst, die sagen, ja, für mich reicht es, glaube ich, nicht. Dass du auch heute Morgen jedem von uns zusprichst, meine Gnade genügt. Lass dich an meiner Gnade genügen. Es reicht, dass ich am Kreuz gestorben bin. Du bist versöhnt mit dem Vater im Himmel. Nichts mehr steht zwischen dir und ihm. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann kannst du mit mir so einem Bußpsalm den Weg gehen von der echten Umkehr und erleben, wie Jesus wieder mit dir dich auf die Beine stellt und vorangeht. Im kraftvollen Namen von Jesus, wo allem gewachsen ist, was in unserem Leben passiert. Amen.
Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.